Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Mensch, schön dich wieder hier zu sehen.
Ja, lange haben wir uns jetzt hier an diesem Tisch nicht getroffen.
Ja, das stimmt, aber ich meine, du hast ja auch ganz neue Hobbys für dich entdeckt.
Neue Hobbys?
Ja. Mhm. So wie ich auf deinen LinkedIn-Post entnehme, hast du ja gar nicht mehr so viel Zeit für mich tatsächlich für die Podcast-Aufnahme.
Influencer Life.
Ja, nur noch auf dem Segelboot unterwegs. Mhm. Ja. Musst du ja aufpassen, wenn du nach Dubai gehst.
Das stimmt.
Ja. Ist nur noch am Segeln, der junge Mann.
Ich habe vor allem auch gehört, beim Segeln muss man sehr auf seine Handys aufpassen. Ja. Das soll schon vorgekommen sein, dass der ein oder andere sein Handy verloren hat in den Tiefen des Bodensees.
Ja, und jetzt kleine Hechte mit deinem Telefon spielen. Da war der Tobi mal ein paar Tage nicht mehr erreichbar. Also Vorsicht beim Segeln ist gefährlich, da kann das Handy auch mal ins Wasser reinfallen. Ja, deswegen, du könntest so einen Umhänger holen.
Das stimmt. Ja, und dann falle ich vielleicht mit dem Handy ins Wasser, das wäre auch nicht gut.
Ich könnte dir so eine Kordel bedrucken lassen mit deinem Namen oder mit dem Namen dieses Podcasts. Der übrigens heißt im Wesentlichen keine Beanstandung.
Ach, danke, dass du mich nochmal dran erinnerst.
Genau. Und heute kümmern wir uns um das zweite Wort.
Im Wesentlichen. Ah.
Genau. Heute geht es um das Thema Wesentlichkeit nochmal, weil wir gedacht haben, im November stehen die Vorprüfungen an. Ich glaube, alle sind so ein bisschen, ja, wieder haben wieder Lust, verspüren wieder Energie, in die neue Saison zu starten. Deswegen dachten wir, wir holen den Evergreen wieder raus. Wir haben noch zwei, drei andere Ideen tatsächlich für coole Folgen, die werden auch noch kommen. Aber jetzt starten wir mal mit der Wesentlichkeit und zwar diesmal ein bisschen weniger in der Theorie, sondern viel mehr auf bezogen auf einzelne Fragestellungen.
Genau. Wir hatten ja schon eine Folge, ich kann gerade gar nicht sagen, welche genau es war, zu den Basics sozusagen der Wesentlichkeit. Da gehen wir jetzt nur noch mal ganz kurz drauf ein und wollen uns dann Sonderfragestellungen so ein bisschen widmen und vielleicht auch unsere Erfahrungen dazu kundtun.
Ja. Tobi, jetzt habe ich den die Chance ergriffen, damit ich jetzt nicht hier aufzählen muss.
Spaßteil.
Genau, Tobi, jetzt schieß mal los. Was für Wesentlichkeiten kennst du denn?
Okay. Ja, das ist gut. Das kriege ich noch hin.
Ja, vielleicht noch mal die erste große Frage. Ja, wir kommen ja noch aus der alten IDWPS-Welt. Mhm. Welchen ISA?
Oh, hey. Ja, es ist der ISA 320 und es war, also ISA.de 320, wir wollen ja ganz genau sein, und es war früher der IDW PS 250. Ich finde, die 250 konnte man sich so schön merken, weil das irgendwie so eine, naja, runde Zahl ist, aber egal.
Vielleicht 320. Weil 25 dabei ist, also mein 25. Geburtstag.
Das kann sein. Das
ist, ja, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, genau.
Das war meine Eselsbrücke, deswegen konnte ich es mir merken.
Ich konnte, weiß ich nicht, wie ich es merken konnte, aber ich konnte es mir merken, irgendwie. Auf jeden Fall ist es der ISA.de 320. Inhaltlich hat sich jetzt gar nicht so viel geändert aus der PS-Welt zur ISA-Welt. Es gibt weiterhin die Größen, die wir kennen, die, ich sage jetzt mal, drei Größen, die mehr oder weniger eine Wesentlichkeit sind. Wir fangen natürlich an mit der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes, also die Gesamtwesentlichkeit. Das ist die Größe, die man auf Grundlage einer Basis ermittelt und eines Prozentsatzes. Was die Basis ist, da kommen wir nachher nochmal dazu. Und dann gibt es eben die Toleranzwesentlichkeit, die einen Teil der Gesamtwesentlichkeit darstellt. Ja, üblicherweise irgendwas zwischen vielleicht 50%, 70%, 75% der Gesamtwesentlichkeit. Und dann haben wir als drittes noch die Nicht-Aufgriffsgrenze, die auch ein Prozentsatz der Gesamtwesentlichkeit ist. Und ja, letztendlich definiert, ab wann ein Fehler für den Prüfer so unwesentlich ist, dass er zweifelsfrei unbeachtlich ist und damit einfach nicht zu beachten ist im Rahmen der Prüfung. Während die Toleranzwesentlichkeit eben ja die Wesentlichkeit auf einzelne Prüfungsgebiete runterbricht und quasi als Größe einerseits dazu dient, Stichproben auszuwählen. Ich glaube, da hatten wir auch nochmal eine Folge mal aufgenommen, wann die Wesentlichkeit eigentlich welche Rolle in der Prüfung spielt. Und dann gibt es die Gesamtwesentlichkeit, die eben darüber entscheidet, ist der Abschluss als Ganzes sozusagen richtig oder falsch. Genau, das sind die Größen, mit denen wir arbeiten. Und heute wollen wir uns nochmal dem Thema widmen, wie wir eigentlich die ganzen Größen ermitteln. Und vor allem als Grundlage die Bezugsgröße, wie wir die auswählen können, wie wir die ermitteln und welche Sondersichtfragen sich dort ergeben. So, Urs, jetzt darfst du einsteigen mal bei der Bezugsgröße. Was sind denn deine Top 5?
Meine Top 5 und Bezugsgrößen.
Was sind denn so Bezugsgrößen, die dir spontan in den Kopf kommen?
Ja, Bezugsgrößen, merken wir auch immer in den Diskussionen, ist immer ein heiß diskutiertes Thema tatsächlich. Weil die Frage ist immer, was nimmt man denn als die Bezugsgröße für Bestimmung der Wesentlichkeit? Und da habe ich eine relativ klare Meinung, was den Mittelstand angeht. Ich bin mal gespannt, was du denn dazu sagst, Tobi.
Ja.
Es gibt keine verbindlichen Vorgaben nach dem ISADE 320, sondern man muss jetzt immer in der jeweiligen im jeweiligen Ermessen des Abschlussprüfers verorten und damit auch in der jeweiligen Geschäftstätigkeit des Mandanten. Also ich glaube, das ist schon mal wichtig zu verstehen. Es kommt immer so ein bisschen auf den Mandanten drauf an, im Hinblick auf, was macht denn der überhaupt, was für eine Geschäftstätigkeit hat. Jetzt gehen wir mal vom typischen deutschen Mittelstand aus, produzierendes Unternehmen, verkauft etwas. Da bin ich der Meinung, dass sich die Umsatzerlöse als sehr gute Orientierungsgröße quasi, ja, geeignet sind dafür, zur Bestimmung der Bezugsgröße für die Wesentlichkeit, weil es auch noch andere Größen gibt, zum Beispiel den Gewinn vor Steuern, wir haben noch den Bruttogewinn, also die Rohmarge, das sieht man auch ab und zu mal, dann kann man aus Eigenkapital nehmen, die Bilanzsumme. Ach, ich habe schon echt sehr viel gesehen, tatsächlich, du ja auch. Ich habe jetzt vorhin auch gerade nochmal kurz bei der kurzen Vorbereitung für diese Podcast-Folge auch gesehen, dass man tatsächlich auch den Verlust nehmen kann. Das fand ich auch sehr überraschend. Aber es gibt da wohl keine Grenzen. Aber warum halte ich jetzt die Umsatzerlöse als sehr geeignetes Instrument? Und zwar ist es so, dass man eine repräsentative Größe nimmt. Und man nimmt eigentlich immer eine Größe, nach der das Management auch steuert, ja, was auch für den Adressaten relevant ist. So, da fließen dann immer viele einzelne Parameter rein. Die Umsatzerlöse sind nach meiner Erfahrung halt relativ konstant in der Geschäftstätigkeit im Gegensatz zum Gewinn vor Steuern. Wenn man dann eine hohe Volatilität drin hat in den Gewinn vor Steuern und dann in einem Jahr einen Verlust hat, im anderen Jahr wieder einen Gewinn, dann hohen Gewinn, niedrigen Gewinn und so weiter und dann die ganze Zeit damit beschäftigt ist, das wieder zu neutralisieren, dann ist meines Erachtens die Umsatzerlöse als konstante Größe, die natürlich auch ein bisschen mitgeht, ein Gewinn. Ja, also wenn man ein schlechtes Ergebnis hat, hat man in der Regel auch geringere Umsätze, aber ist halt trotzdem im Verhältnis viel konstanter. Deswegen bin ich der Meinung, dass so eine Bezugsgröße wie die Umsatzerlöse sehr gut geeignet ist. Und deswegen auch eigentlich ich glaube auch im Mittelstand häufig herangezogen wird, zusammen mit dem Gewinnvorstand. Ich glaube, das sind so die zwei typischen Stellgrößen. Was denkst du, Tobi?
Also ich bin da voll bei dir bei den Umsatzerlösen. Wenn die runtergehen, dann hat es meistens ja wirklich was damit zu tun, dass es das Business einfach schlechter gelaufen ist und weniger Umsatz dadurch erzielt wurde. Während die Ergebnisgrößen halt einfach viel mehr durch Sondereffekte beeinflusst sein können. Gibt es mit Sicherheit auch gute Argumente, warum Sondereffekte auch manchmal dann die Wesentlichkeit beeinflussen sollten. Ja, wenn es da halt irgendeinen großen Rückstellungssachverhalt gab, der auch im Wesentlichen die Finanzzahlen sozusagen beeinflusst. Ja, vielleicht muss ich den dann auch in der Wesentlichkeit irgendwie berücksichtigen. Gibt es bestimmt gute Argumente dafür. Ich bin da voll bei dir. Gerade im Mittelstand sind die Umsatzerlöse eine schöne Größe, um jetzt mal ein bisschen dagegen zu argumentieren noch. Ich meine, ich kenne das aus der Historie ja auch, dass man sehr gewinngrößenorientiert da unterwegs war und vielleicht auch noch ist teilweise. Also gerade im größeren Unternehmensumfeld, dass das schon so ein bisschen als, ich sag mal, die heilige Kuh angesehen wird, dass halt Gewinn vor Steuern herangezogen wird. Und bevor man da zu den Umsatzerlösen umschwenkt, sozusagen, da muss schon sehr viel passieren. Ich glaube, dass sich da so ein bisschen auch die Meinung geändert hat über die letzten Jahre und man da schon viel mehr auch auf das Unternehmen selbst schaut und auf die Bilanzadressaten vor allem auch einfach schaut, was so die Größen sind, die interessieren. Von dem her, Gewinngrößen sind sicherlich ein guter Startpunkt, aber die Umsatzerlöse gerade im Mittelstand eine schöne Größe. Spannend finde ich es dann, wenn man auf Bilanzgrößen irgendwie schwenkt, sei es das Eigenkapital, du hast die Bilanzsumme angesprochen. Das ist natürlich dann vor allem manchmal geeignet, wenn es ja einfach Sachanlagevermögen lastige Unternehmen sind, ja, die vielleicht auch noch in ihrer Start-up-Phase sind, wo die Umsatzerlöse und die Ergebnisse noch nicht so repräsentativ sind. Dann lässt sich gut argumentieren, warum vielleicht auch ein Sachanlagevermögen oder eine Bilanzsumme aktuell die richtige Größe ist, die das Unternehmen interessiert und die Bilanzadressaten interessiert. Oder, ja, wir haben eine Holding vorliegen, dann ist natürlich auch das Eigenkapital oft sehr relevant.
Ja, ich glaube, die Holding ist so das klassische Beispiel, dass man da auf eine Bilanzgröße hüpft, weil da werden die Umsatzerlöse natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend sein. Das wird eine relativ so eine anstrengende Prüfung. Genau. Aber dass man da nicht so ganz allein ist, gibt es tatsächlich auch so ein paar Parameter, die der ISA 320 auch vorgibt im Anhang, kann man sich durchschauen, sind 5 Stück, die wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, Tobi, und mal kurz besprechen. Mhm. Ich glaube, der erste Faktor, den man beurteilen muss, welche Bezugsgröße man nimmt, ist, was für Bestandteile im Abschluss gibt es überhaupt. Das ist ja das, was wir gerade gemeint haben.
Ja.
Holdingstruktur, ist es ein produzierendes Unternehmen? Gibt es überhaupt einen entsprechenden Vermögenswert oder Schulden, auf die ich mich beziehen könnte, ja oder nein? Das sind alles solche Themen. Beispiel ist, wenn man bei einer Vertriebsgesellschaft geht oder man die sich mal vor Augen führt, dann ist natürlich eine G&V-Position deutlich repräsentativer als jetzt eine Bilanzposition. Während es bei einer Immobiliengesellschaft natürlich eher das Anlagevermögen ist, weil das natürlich dann die entsprechend repräsentative Position ist, auf die ich mich beziehen kann.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Startpunkt, wenn wir uns fragen, gibt es die Größe überhaupt, die wir heranziehen wollen?
Ja, also ich habe es tatsächlich auch schon mal gesehen von einem jungen Assistenten, der mir dann eine Wesentlichkeitsberechnung vorgelegt, die war dann 0. Dann habe ich gefragt, warum ist die 0? Ja, weil die Bezugsgröße 0 war. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Ja,
genau. Gut. Dann das zweite Merkmal, das der Prüfungsstandard da an die Hand gibt, der ISA, ist genau das Thema Rechnungslegungsadressaten. Also wer ist der Bilanzadressat und welche Größen sind denn die er mit Aufmerksamkeit bedenkt sozusagen? Also welche Größen aus dem Jahresabschluss interessieren den Rechnungslegungsadressaten? Dazu müssen wir uns natürlich erstmal fragen, wer ist eigentlich der Rechnungslegungsadressat? Da brauchen wir schon wieder ein gewisses Verständnis vom Unternehmen. Sind es vielleicht Banken, sind es die Gesellschafter alleine, Stakeholder sind natürlich immer ein großes Thema. Also da muss man sich einfach ein bisschen mit dem Unternehmen auskennen und dann überlegen, ja, welche Größen interessieren denn jetzt hier den Rechnungslegungsadressaten.
Ja. Der dritte Faktor ist die Art der zu prüfenden Einheit. Ihr habt es immer schon wieder rausgehört, der dazugehörige Lebenszyklus, sowie die Branche und das wirtschaftliche Umfeld. Das ist so ein bisschen das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was macht denn das Unternehmen überhaupt? Und darum ist es auch wichtig, dass man im Rahmen der Auftragsannahme und dieser ganzen Beurteilung des Umfelds etc. sich immer Gedanken macht, was ist dann wirklich repräsentativ für den Einzelfall? Also da wird immer wieder davon gesprochen, während im Einzelhandel natürlich die Umsatzerlöse maßgeblich sein können, sind im Anlagenbau vielleicht eher die Gesamtleistung und die Bilanzsumme relevant. Das Finanzanlagenvermögen bei der Holdinggesellschaft und so weiter. Bei öffentlichen Unternehmen ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach pro forma sagen, ich nehme immer die Umsatzerlöse. Ihr habt es ja auch schon vor ein bisschen rausgehört, auch wenn sie null sind, aber es gibt auch andere Fälle, warum das nicht sinnvoll wäre. Da muss ich halt immer verstehen, wie funktioniert das Unternehmen, was ist da überhaupt relevant und mich dann darauf auch entsprechend festnageln lassen können.
Ja. So. Genau. Den Lebenszyklus haben wir auch schon kurz angesprochen. Da geht es vor allem dann auch um Startups, die eben noch gar keine volle operative Tätigkeit haben, wo man dann einfach andere Größen heranziehen kann und muss vielleicht sogar. Genau, der vierte Punkt hängt so ein bisschen mit den Rechnungslegungsadressaten zusammen. Ja, da muss man sich die Eigentumsverhältnisse und die Finanzstruktur der zu prüfenden Einheit einmal anschauen. Ist klar, wenn keine Bank drin ist, dann kann die Bank schon mal kein Rechnungslegungsadressat im originären Fall sein. Vielleicht zukünftig irgendwann mal. Wenn es jetzt bei den Eigentumsverhältnissen ein familiengeführtes Unternehmen ist, das zu 100% einer Person oder einer Familie gehört, ja, dann stellen sich vielleicht auch andere Fragen, als wenn das jetzt ein börsennotiertes Unternehmen ist, wo es viel kleinteilige Aktionäre gibt, die ganz andere Interessen und Einblicke ins Unternehmen haben. Und dann muss ich natürlich dementsprechend auch einfach die Basis unter Umständen anders wählen.
Genau. Und der letzte Punkt, der genannt wird, ist die Volatilität. Die hatte ich auch ganz am Anfang schon mal angesprochen. Das heißt, wenn das Ergebnis ständig von Gewinn auf Verlust springt, dann kann man darüber nachdenken, ob das wirklich so sinnvoll ist oder wenn es sehr stark schwankt, dann kann es wirklich sein, dass die Umsatzerlöse besser geeignet sind. Ich kenne es auch, dass man dann diese Ergebnisse vor Steuern so lange neutralisiert hat, bis man quasi auf ein gutes Ergebnis kommt, wo ich mich dann manchmal gefragt habe, ist es wirklich noch Sinn der Sache, wenn ich so viele Neutralisierungssachverhalte suche? Das macht ja keinen Sinn. Deswegen schaut einfach mal drauf, schaut euch die Historie an. Ich denke, Umsatzerlöse sind gut geeignet. Es gibt auch definitiv Geschäftsmodelle, Vertriebsgesellschaften, die einfach konstante Ergebnisse erzielen, dass man da auf das Jahresergebnis geht. Also da muss man immer so ein bisschen schauen. Das werden jetzt die Jungprüfungsassistenten wahrscheinlich selbst festlegen. Aber so in der Gesamtbetrachtung macht das auch Sinn. Und es macht auch sicherlich Sinn, dass man da als Kanzlei gewisse Vorgaben gibt.
Ja. Und es schadet auch als Berufseinsteiger es schadet nicht zu wissen, was die Basis ist. Weil wenn ich dann die Umsatzerlöse prüfe und das ist meine Wesentlichkeitsbasis und ich habe dann große Feststellungen, ja, dann sollte ich das wissen, weil dann muss ich schnell die Hand heben, weil wenn die sich im Laufe der Prüfung ändert und ich ganz viele Feststellungen und Nachbuchungen habe, dann kann das die Prüfung ganz schön durcheinander wirbeln. Auch das hatten wir schon mal adressiert. Deswegen immer gut zu wissen, was eigentlich die Basis der Wesentlichkeit ist auf der Prüfung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss ich immer alle dieser Faktoren unbedingt in jeder Prüfung irgendwie fest berücksichtigen? Nein, muss ich natürlich nicht. Das sind Anwendungshilfen, die das IDW da und der Prüfungsstandard mitgibt. Das kommt natürlich wirklich immer individuell auf die Prüfung an, was Sinn ergibt, was nicht Sinn ergibt. Es soll einfach so ein kleiner Anregungs sein quasi, welche Faktoren hier eine Rolle spielen können.
Genau, und um es nochmal klarzustellen, ist der Gewinn vor Steuern immer eine geeignete Bezugsgröße für gewinnorientierte Unternehmen? Nee, es kommt drauf an. Ich glaube, wir haben es jetzt oft genug besprochen. Bitte schreibt euch das hinter die Ohren. Das kann sein, dass es eine gute Größe ist, ist aber nicht immer die richtige Größe. Man kann auch gut und gerne auf eine andere Größe gehen. Man muss es halt begründen können.
Genau. Gut, jetzt gehen wir vielleicht mal weg von, was beeinflusst denn die Bezugsgröße so richtig, und schauen mal, wenn wir in die Situation kommen, dass wir der Meinung sind, in diesem Jahr ist jetzt meine Bezugsgröße irgendwie nicht mehr die passende. Ja, ich hatte vielleicht im Vorjahr bisher immer auf EBIT-Größen war ich gegangen. Jetzt bin ich irgendwie der Meinung, im Rahmen der Vorprüfung, Umsatzerlöse sind eigentlich für dieses Unternehmen die passende Bezugsgröße. Darf ich das dann eigentlich wechseln? Ja, natürlich darf ich es wechseln. Also muss ja irgendwie möglich sein, die Vergangenheit dann auch mal Vergangenheit sein zu lassen. Aber man sollte natürlich sich dann auch sicher sein, dass es wirklich eine bessere Größe ist. Eine Größe ist, die sich im Vergleich zum Vorjahr auch herleiten lässt, warum die jetzt sich ändert. Ja, das müssen sich irgendwie Umstände geändert haben. Und dann kann ich natürlich auch gut in meinen Arbeitspapieren und muss es auch dokumentieren, warum ich jetzt der Meinung bin, dass es eine neue Bezugsgröße ist. Weil was natürlich die Gefahr ist, dass ich jedes Jahr hin und her springe, ja, um immer möglichst die größtmögliche Wesentlichkeit im Rahmen meiner Prüfung zu haben, so ein bisschen nach wünsch dir was. Das darf natürlich nicht der Effekt sein. Und da würde natürlich auch das ganze Vorgehen ein bisschen ad absurdum geführt werden. Deswegen, ich darf nur wechseln. Ja, es gilt so ein bisschen das Stetigkeitsprinzip, wie wir es in der Bilanzierung auch haben. Ich darf nur wechseln, wenn es wirklich Umstände gibt, die dafür sprechen, dass ich eine neue Bezugsgröße heranziehe. Und was könnte das zum Beispiel sein? Ja, ich habe zum Beispiel bisher ein sehr profitables Unternehmen gehabt. Das erzielt jetzt entweder plötzlich dauerhaft Verluste und ich sehe die Verluste nicht so als geeignete Größe an, oder es springt vielleicht immer so um den Break-Even-Punkt rum, aber so eine richtig konstante Größe haben wir nicht mehr. Dann kann vielleicht eine andere Größe tatsächlich geeignet sein. Das Geschäftsmodell kann sich natürlich geändert haben. Dann muss ich mir natürlich ganz neue Überlegungen machen. Ja, wenn jetzt vielleicht ein Geschäftszweig komplett wegbricht und das Unternehmen ganz neu denken muss und vielleicht eher wieder zu einem Startup wird, ja, dann habe ich ganz andere Größen. Und natürlich auch, ja, jetzt denken wir vielleicht drüber nach, wir haben bisher ein Unternehmen gehabt, das familiengeführt wird, jetzt geht's plötzlich an die Börse, ist kapitalmarktorientiert, dann stellen sich natürlich auch ganz neue Fragen.
Wie oft passiert denn das, Tobi, dass du wechselst?
Dass ich wechsle? Mhm. Selten. Aber natürlich bin ich auch großer Fan einer Bezugsgröße, wie man vielleicht schon rausgehört hat, die ja offensichtlich konstant ist. Nein, also es passiert nicht oft. Liegt ja aber auch daran, dass man sich beim ersten Mal, bei der Erstprüfung einfach deswegen da ordentlich Gedanken dazu machen sollte, um dann auch konstant bleiben zu können. Aber es kam natürlich schon vor. Also gerade wenn ich Unternehmen hatte, die lange eine Verlusthistorie hatten und dann aber irgendwann doch mal nachhaltig profitabel wurden, dann kann man schon mal überlegen, ob wir jetzt eine neue Situation haben und man die Größe eben wechseln muss. Aber es ist deutlich die Ausnahme. Also ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, die letzte Prüfungssaison habe ich, glaube ich, nicht einmal die Basis wechseln müssen.
Bei uns. Nee. Hast du die richtige Größe gefunden für dich?
Ich weiß es einfach.
Nach dem Erstgespräch weißt du, Tobi, was die perfekte Bezugsgröße ist. Okay, schön. Gut. Genau, dann hatten wir noch so ein bisschen das Thema, kann man mehrere Bezugsgrößen kombinieren? Tatsächlich, ich glaube, wir beide kennen es nicht aus unserer Vergangenheit, dass man die kombiniert. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Kenne auch ein paar Kollegen, die das nutzen. Und ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn man der Meinung ist, dass mehrere Bezugsgrößen in Summe zu der richtigen Bezugsgröße kommen, dann kann man die dann auch entsprechend kombinieren. Das heißt, man teilt sich halt prozentual auf, zum Beispiel 20% kommt aus der Wesentlichkeit der Bilanzsumme, 30% der Umsatzerlöse und 50%, ja, keine Ahnung woher, ja, und so kann man sich dann eine Gesamtwesentlichkeit oder Gesamtbezugsgröße zusammen kombinieren. Da muss man sich dann halt fragen, ist es auch immer sachgerecht? Es kann in Einzelfällen wirklich sinnvoll sein, wenn man sagt, okay, vor allem der Adressat hat halt viele Informationen, die für ihn relevant sein könnten. Aber ich sag mal so, in der 0815-Prüfung ist es eher unüblich, das zu machen.
Ich könnte jetzt provokant sagen, hat sich der Prüfer vielleicht auch nicht so ganz entscheiden können. Nein, es war das gute Gründe geben.
Ein bisschen gemein. Ja. Es kann in dem Einzelfall sicherlich sinnvoll sein oder auch wenn man seine Prüfungsmethode so ausrichtet.
Klar, logisch.
Gerade wenn man zum Beispiel sagt, man guckt sich jetzt nur die Umsatzerlöse an und dann die Bilanz komplett außen vor lässt, dann kann man sich schon die Frage stellen, ist das da noch richtig? Da muss man sich halt immer überlegen, was ist denn der Informationsgehalt des Abschlusses und an wen richtet sich denn dieser Abschluss? Ja. Und so kann man sich das dann auch quasi zusammenbauen. Also ihr seht eigentlich jetzt mit allen Punkten, die wir so durchgegangen sind, man kann alles machen, was man will. Hauptsache, man kann es begründen.
Ja. Das stimmt, aber umso wichtiger ist es ja zu wissen, was meine Faktoren und Spielräume so sind, damit ich damit spielen kann und dann am Ende zu einem ja gut argumentierten Ergebnis auch kommen. So, jetzt kommen wir zum Zeitproblem der Wesentlichkeit.
Ja, das ist ein Riesenthema.
Wir haben natürlich das Problem, dass wir mit den Prüfungen oft zu einem Zeitpunkt beginnen, wo der zu prüfende Jahresabschluss erstens noch nicht aufgestellt ist und auch das Geschäftsjahr noch gar nicht abgeschlossen ist. Das heißt, insbesondere wenn ich mich auf G&V-Größen bewege als Basis, ist meine Bezugsgröße quasi noch gar nicht zu Ende passiert. Ich weiß noch gar nicht, wo ich lande. Und da stellen sich natürlich so ein paar Fragen. Es macht ja wohl keinen Sinn, dass ich dann im Rahmen der Vorprüfung, ich bin jetzt vielleicht im Oktober, dass ich dann nur die Umsatzerlöse Januar bis Oktober heranziehe und dann plötzlich eine extrem niedrige Wesentlichkeit habe in der Vorprüfung. Ich update dann in der Hauptprüfung irgendwann im Februar vielleicht meine Wesentlichkeit und siehe da, die schießt durch die Decke, allein weil die Umsatzerlöse 2 Monate mehr sind. Mhm. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Prüfung sein. Und klar, deswegen muss man sich dann einfach überlegen, welche Größe ist denn jetzt die geeignete. Und da ist natürlich einmal das Thema Forecast des Unternehmens relevant. Also wenn es einfach eine Vorhersage gibt, wie hoch werden planmäßig die Umsatzerlöse bis zum Jahresende sein, dann kann ich das natürlich heranziehen. Muss mir natürlich auch angucken, ist der Forecast jetzt noch realistisch oder stehe ich im Oktober bei der Hälfte der geplanten Umsatzerlöse? Das muss man sich dann einfach anschauen. Oder unter Umständen kann natürlich auch eine Hochrechnung von solchen G&V-Größen auch ganz, ganz repräsentativ sein.
Ja. Jetzt muss ich so ein bisschen grinsen aus 2 Punkten.
Okay.
Der erste Punkt hat jetzt gar nichts mit unserer Folge zu tun. Ihr habt vielleicht gehört, es hat gerade geklingelt.
Ich glaube, mein Paket kommt.
Wir sind ganz, ganz modern auf so einen Obstkorb aufgestiegen.
Das auf den Obstkorb.
Ja, den kriegen wir jetzt. Ich habe heute Morgen den Lieferschein bekommen. Genau. Und seitdem ist unser Gummibärchenkonsum im Keller gerauscht.
Das stimmt.
Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Wieder leer. Wir müssen bald wieder bestellen.
Jetzt habe ich mir überlegt, ob Haribo tatsächlich auch Auswirkungen dann hat in der G&V, weil wenn wir als Großkunden ausfallen, ja, wir haben sogar schon einen Firmenaccount, da bin ich ganz stolz drauf. Genau, das war so der erste Schmunzler, den ich hatte. Und der zweite Schmunzler ist Bereinigung, nicht Bereinigung, aber Hochrechnung dieser Größen. Mir ist gerade wieder ein Sachverhalt eingefallen, dass im analytischen Vergleich unterjährig, wenn man quasi zum irgendwie mal im November gerade Vorprüfung beginnt, ist jetzt vielleicht auch gerade die Zeit dafür, ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber ist auch egal, sich dann die Werte anschaut und dann feststellt, oh Gott, die ganze G&V hat sich ja wesentlich verändert. Also so ging es mir damals als junger Prüfungsassistent, da bin ich von oben da durch, habe die ganze G&V erklären lassen, warum sind jetzt die Umsatzerlöse wie um Viertel gesunken, die Materialaufwendungen um Viertel. Und als ich dann unten war, hat immer mein Kollege gesagt, was machst denn du da? Du musst natürlich schon schauen, dass die Perioden auch vergleichbar sind. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt natürlich, das macht natürlich wenig Sinn, eine G&V Ganzjahresscheibe zum Dreivierteljahrscheibe anzuschauen. So, dann habe ich das ganze Spielchen nochmal machen dürfen. Und der Mandant hat sich dann wahrscheinlich auch seinen Teil gedacht, dass ich da mit dieser Riesenliste auf ihn zukam.
Mindestens genauso spannend ist ja, wenn der Mandant dann für Veränderung Erklärung findet.
Genau, und man findet immer Erklärung, das ist ja das Spannende dann da dran. War aber ganz witzig. Und in dem Zuge ist mir auch eine andere Story eingefallen, da war ein junger Prüfungsassistent, der mir mal die Wesentlichkeit berechnet hat. Und die Bezugsgröße waren damals die Umsatzerlöse, wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat die dann halt festgelegt in der Vorprüfung auf Basis von 9 Monaten, hat sie also nicht hochgerechnet, ja, oder auf Basis des Vorjahres vielleicht mal ermittelt, dann einfach auf 9 Monate. Und als er dann ging die Hauptprüfung los und dann wurden die Stichproben wie wild gezogen, hoch und runter, links und rechts. Und dann habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, warum haben wir so viele Stichproben? Und dann kam eben raus, dass sie auch diese Wesentlichkeit nicht aktualisiert haben. Und deswegen musste ich jetzt gerade das zweite Mal grinsen. Dann sind einige Stichproben rausgefallen. Das ist auch wirklich, das ist echt ein Thema. Wenn ich die Wesentlichkeit bestimme und sie festlege, dann achtet bitte darauf, dass man auch ein entsprechendes Update zum Jahresende vornimmt. Unbedingt. Und es gibt noch ein zweites Update oder ein kontinuierliches Update, das ist ein iterativer Prozess. Wenn sich meine Bezugsgröße während meiner Jahresabschlussprüfung wesentlich verändert, weil ich beispielsweise Feststellung habe oder weil ich eine Hochrechnung gemacht habe, die keinen Sinn gemacht hat, und es ist niedriger geworden, dann hat es elementare Auswirkungen auf die Jahresabschlussprüfung. Weil das, wenn ich das ganz am Ende feststelle, ist es natürlich der Worst Case, weil dann kann ich anfangen nachzudokumentieren, muss weitere Stichproben ziehen und so weiter. Da freut sich jeder, da steigt die Partystimmung dann an. Bitte achtet darauf, gerade die Wesentlichkeit, die Zeitpunkte, die damit zusammenhängen. Das ist eine relativ hohe Komplexität, die man immer im Auge behalten muss.
Ja. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, das ist mir auch schon passiert, ja, eine sehr eng getaktete Prüfung im Januar, wir haben im Oktober irgendwie schon die Wesentlichkeit einmal hochgerechnet und dann kriegt man die G&V und Bilanz zum Jahresende dann endlich mal zur Verfügung gestellt, will endlich losprüfen, prüft schon ein paar Tage vor sich hin und dann denkt man, oh scheiße, ich sollte mir mal die G&V-Größen nochmal anschauen. Und wenn dann die Wesentlichkeit sinkt, da geht der Blutdruck kurz mal hoch.
Und zwar ziemlich hoch.
Also das ist wirklich, sollte wirklich der erste Blick sein, wenn man ein Update bekommt und eine Vorprüfung gemacht hat. Ja, unbedingt die Größen nochmal anschauen, ob sie sich bewahrheitet haben. Und es kann natürlich auch manchmal dann nicht schaden, vielleicht aus Vorsichtsgründen auch unterjährig noch einen Abschlag zu machen. Ja, also wenn es dann eine Vorhersage gibt vom Mandanten und man sagt, ja gut, die ist noch realistisch, aber ein bisschen Sicherheitsabschlag schadet nicht. Ja, dann kann man ja so einen Forecast auch mal abrunden und hat dann ein bisschen Spielraum zur Hauptprüfung noch.
Gut. Das sind so die typischen Stolpersteine, oder?
Das stimmt. Jetzt haben wir aber noch ein Thema, du hast vorher angesprochen, das ganze Thema Bereinigung. Also gerade wenn ich jetzt Ergebnisgrößen habe, dann kann ich da groß anfangen. Und das sagt auch der Standard ganz klar, wenn das eine nicht repräsentative Größe ist in diesem Jahr, dann kann ich bereinigen, Sondereffekte rausnehmen, weil ich ja irgendwie am Ende eine Wesentlichkeit haben möchte, die auch repräsentativ ist für das Unternehmen. Und wie du vorhin schon angedeutet hast, manche verkünsteln sich da natürlich sehr und am Ende hat man mehr bereinigt, als Ergebnis jemals da war und dreht irgendwie den Verlust in den Gewinn eines Unternehmens. Das ist dann irgendwie auch nicht mehr so ganz das Richtige. Aber der Grundgedanke ist natürlich schon verständlich, dass man sagt, wenn man Ergebnisgrößen hat, und da sind Sondereffekte drin in dem Jahr, dann sollten wir die auch rausdrehen. Und was können so Sondereffekte sein? Irgendwelche Aufwendungen, die halt einmalig anfallen. Es könnten Garantierückstellungen zum Beispiel mal sein, die sich besonders in einem Jahr auswirken oder generell Rückstellungsthemen. Es könnte natürlich sein, dass es irgendwelche Unternehmenserwerbe gab einfach, ja, dass sich was geändert hat am Unternehmen und dadurch eine Größe plötzlich komplett anders aussieht. Dann muss ich da vielleicht eine Bereinigung vornehmen. Es könnte irgendwelche Sale and Lease Back Leasing Sachverhalte geben, wo sich einfach dann auch Bilanzkennzahlen komplett ändern. Und da muss ich natürlich immer aufpassen, ist das dann wirklich repräsentativ oder nicht.
Ja, sehr schön. Also diese Bereinigung, das kann auch zu einer ganz schönen Orgie ausfallen. Deswegen, also wenn man zu viele Bereinigungen hat, unterm Strich kann man sich auch wirklich überlegen, ob man auf der richtigen Bezugsgröße ist. Ja. Und wenn man der Meinung ist, man ist nicht auf der richtigen Bezugsgröße, empfehle ich den Anruf beim Tobi. Der hat ja offensichtlich den Heiligen Gral entdeckt. Nein, Spaß beiseite.
Vielleicht kann ich das als Service einfach mal
anschauen. Das ist ja geil, ja. Die Bestimmung der Bezugsgrößen, das ist ja definitiv ein guter Punkt. Mir ist noch ein Thema wichtig, weil wir es gerade mit Hochrechnungen hatten. Das Gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung. Stimmt. Wenn man nur Rumpfgeschäftsjahre hat.
Oh ja.
So. Also es gilt, die Bezugsgröße orientiert sich immer an den Abschlussgrößen. Ja, also wenn ich jetzt 3 Monate habe, dann kann ich natürlich auch nur die Abschlussgröße von den 3 Monaten nehmen. Also Stichwort Umsatzerlöse, dann darf ich die nicht auf 12 Monate hochrechnen und die dann als Basis nehmen, weil das wäre nicht richtig, die wäre dann auch deutlich zu groß. Das heißt, bei den Stromgrößen orientiere ich mich definitiv an diesen jeweiligen Größen des Abschlusses, aber auch genauso für die Bestandsgrößen in der Bilanzsumme zum Beispiel. Das ist dann auch, das orientiert sich daran. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen, was für eine Auswahl treffe ich, was ist denn meine Auswahlgröße, um da nicht in Trubel zu geraten, sozusagen.
Ich meine, was auch komplex sein kann, wenn man Bilanzgrößen dann hat als Bezugsgröße und man unterjährig schon berechnet, da muss man natürlich auch höllisch aufpassen, dass es in den Größen nicht irgendwelche Abschlussbuchungen gibt, die der Mandant üblicherweise dann vornimmt zum Jahresende noch. Keine Ahnung, wenn man jetzt plötzlich das Anlagevermögen hat und das gibt im Mittelstand ja durchaus Unternehmen, die Abschreibung nur zum Jahresende in einem Zug dann buchen. Ja, und wenn ich die natürlich nicht drin hatte bisher, dann das muss ich natürlich irgendwie berücksichtigen, sonst habe ich die falsche Größe unterjährig. Also gerade auch, wenn es Bilanzgrößen sind, nicht denken, da habe ich ja jetzt keinen Zeitfaktor irgendwie in der Hochrechnung oder Runterrechnung. Aber es kann natürlich Sondereffekte durch Abschlussbuchungen zum Jahresende haben, die einfach unterjährig noch nicht berücksichtigt sind.
Ja. So, und zu guter Letzt, Tobi.
Yes.
Das Sondersachverhalt Going Concern.
Oh ja.
Was denkst du?
Ich habe natürlich nur blühende Mandate, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Nein, ist natürlich sehr spannend, gerade wenn es also Going-Concern an sich ist ja schon ein sehr spannendes Thema und ein komplexes Thema. Aber wenn es natürlich ein Unternehmen ist, wo ich weiß, die Going-Concern-Annahme ist nicht mehr erfüllt, ja, dann muss ich mir natürlich umso mehr Gedanken machen, was jetzt eigentlich meine Bezugsgröße ist. Und in dem Moment, wo ich weiß, ja, da läuft's wirtschaftlich nicht, jetzt mal ganz salopp gesagt, die Umsatzerlöse sind mit Sicherheit nicht mehr so richtig die repräsentativen Größe. Es kommt vielleicht sogar zur Zerschlagung des Unternehmens und zur Abkehr der Going-Concern-Annahme. Dann muss ich mit Sicherheit eher auf Größen gehen, die einerseits vermögensorientiert sind und wahrscheinlich ist sogar das vorhandene Reinvermögen an sich dann die relevante Größe, auf der Basis ich dann meine Wesentlichkeit ermitteln kann. Das ist natürlich wirklich der Extremfall, wenn ich weiß, die Abkehr der Going-Concern-Annahme ist gegeben. Aber da muss ich mir einfach ja Gedanken machen, wenn's soweit ist. Das Problem ist natürlich, meistens fällt sowas ja nicht gleich zu Beginn der Prüfung auf, sondern im Laufe der Prüfung, vielleicht sogar eher kurz vor Ende der Prüfung. Das hat dann unschöne Auswirkungen, weil man sehr viel nochmal und anders machen darf. Aber gerade die Wesentlichkeit muss man in solchen Fällen natürlich mitdenken.
Schön. Tobi, ich glaube, das war's, oder?
Das reicht. Waren mal so ein paar Punkte, ja.
Heute ging es nur um Bezugsgrößen.
Sehr schön.
Und die Auswahl.
Hättest gedacht, dass du so lange, wie lange haben wir geredet?
Eine halbe Stunde.
Fantastisch.
Als Tobi mit der Idee kam, ich dachte, oioioi, das wird aber eine schnelle Folge. Na, umso schöner. Und weißt du, was noch schöner ist, Tobi?
Nächste Folge können wir eine halbe Stunde über Prozentsätze reden.
Genau. Gute Idee. Nee, noch schöner ist, dass du jetzt die Minute bekommst, nochmal alles zusammenzufassen.
Oh, nochmal. Okay, gut. Moment.
Aber einfach nur, weil es so schön war.
Mental drauf vorbereiten.
Bist du bereit? Genau,
ich bin bereit. Wir kennen bei den Wesentlichkeiten in der Abschlussprüfung drei Größen. Gesamtwesentlichkeit, Toleranzwesentlichkeit und die Nicht-Aufgriffsgrenze. Die ganze Wesentlichkeit basiert auf einer Bezugsgröße, die ich für das Unternehmen individuell ermitteln muss. Dabei muss ich mir das Unternehmen selbst anschauen und ich muss mir auch die Bilanzadressaten anschauen, um dann eine geeignete Bezugsgröße heranzuziehen. Das können zum Beispiel Umsatzerlöse sein oder es können Ergebnisgrößen oder Bilanzgrößen sein. Häufig ist der Gewinn vor Steuern oder die Umsatzerlöse die geeignete Größe. Dann ergeben sich Sonderfragen in dem Moment, wo ich Abweichungen zum Vorjahr habe. Ich möchte also meine Basis, meine Bezugsgröße ändern. Das muss ich gut begründen und dokumentieren. Es können sich Problemfragen geben in dem Moment, wo ich unterjährig schon meine Wesentlichkeit ermittle. Dann muss ich unter Umständen Bezugsgrößen hochrechnen. Und es könnten sich Bereinigungseffekte ergeben aus Sondersachverhalten im Geschäftsjahr, die ich mir dann gesondert anschauen muss. Thema Going Concern haben wir besprochen. Da muss man sehr aufpassen, welche Bezugsgröße geeignet ist.
Super, klasse.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Dann sind wir jetzt wieder im Flow und werden hoffentlich regelmäßig
weitere Folgen.
Folgen veröffentlichen. Und bis dahin wünschen wir viel Spaß.
Ja.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.